Hallo und willkommen zu What If.
Hi.
Unserem Spin-off zu Movievigilantes, in dem wir alle Folgen von Marvels What If sehen und besprechen.
Genau.
Zwar gibt es auch eine Comicreihe namens What If, aber die Episoden dieser Disney Plus Serie orientiert sich nicht an konkreten Ausgaben der Reihe. Darum ist der Vergleich mit der Vorlage diesmal weniger interessant als der Vergleich mit den MCU-Filmen. Außerdem laufen die Comics sowieso fast alle gleich ab. Ein Detail weicht von den Comics in der regulären Erde 616 Continuity ab und daraufhin geht wirklich alles in die Binsen. Was, wenn Steve Rogers Präsident der USA geworden wäre? Er stirbt. Was, wenn Wolverine den Hulk getötet hätte? Beide sterben. Was, wenn Jean in der Dark Phoenix Saga nicht gestorben wäre? Sie zerstört erst die Erde und dann das ganze Universum und alle darin.
Ich dachte, du sagst jetzt, was wäre, wenn Jean nicht gestorben wäre? Sie stirbt.
Was wäre, wenn Frank Castles Familie nicht gestorben wäre?
Er stirbt.
Sie stirbt. Die Familie stirbt einfach trotzdem. Die sterben nicht in dem Park und daraufhin wird er nicht zum Punisher, sondern zum Polizisten. Aber er ist einer der wenigen Polizisten, die nicht korrupt sind und daraufhin wird dann seine Familie erschossen.
Weil er nicht korrupt ist.
Ja.
Wow.
Also, was, wenn seine Familie nicht stirbt? Antwort, sie stirbt. Das ist halt wirklich what if.
Was ist, wenn Gwen Stacy nicht gestorben wäre? Sie stirbt wahrscheinlich.
Ja. Vielleicht liegt das ja alles daran, dass die alternativen Realitäten in den What-If-Comics von den Comics wegbranchen. Also hier ist der Ursprung natürlich das MCU.
Mhm.
Die erste Folge trägt den Titel What If Captain Carter Were the First Avenger? Und so wie die Comics hat auch die Serie als Rahmenhandlung den Watcher. Hier gesprochen von Jeffrey Wright, dem nächsten Live-Action-Commissioner Gordon. In den Comics gibt es unzählige Watcher, die alle bewohnte Planeten beobachten. Vor Urzeiten hatten sie ein einziges Mal in den Fortschritt der Bewohner eines Planeten eingegriffen und ihnen Technologien geschenkt, auf die sie selbst noch nicht gekommen waren. Allerdings waren diese Aliens noch nicht weit genug dafür und sie haben sich in einem brutalen Atomkrieg komplett ausgelöscht.
Und dann haben die Eltern von Kal-El ihn auf die Erde geschickt, richtig?
Nee, das waren so kleine, komische, ja, so gnomähnliche Aliens.
Okay.
Eins von denen ist beim Collector mit in der Sammlung drin.
Mhm.
Seitdem beobachten die Beobachter nur noch und greifen nicht mehr ein. In den wenigen Malen, in denen Uatu, so heißt der Watcher, der unserer Erde zugeteilt ist, tatsächlich aktiv wurde, ging es immer um richtig große Sachen, so wie ein Angriff von Galactus. Und er beginnt zu erzählen. Time, space, reality. It's more than a linear path. It's a prison of endless possibility. Das hat so ein bisschen was von Rod Serling in Twilight Zone.
Mhm.
Aber ist das Zufall, dass er mit Time, Space und Reality direkt drei der Infinity Stones aufzählt?
Ich habe auch damit gerechnet, dass er die anderen auch noch aufzählt.
Ja, Mind, Power und Soul, dann hat er alle zusammen.
Ja.
Der Collector wäre neidisch auf diesen Fortschritt. Kurze Zusammenfassung der Ereignisse im herkömmlichen MCU. Die Alliierten machen Steve Rogers zu Captain America, der Welt den Frieden bringt. Nicht so in der Welt, in der diese Folge spielt. Denn anstatt die Transformation des schmächtigen Steve Rogers in den mächtigen Captain America von einem durch eine Scheibe abgetrennten Raum aus zu beobachten wie im Film, den wir in Folge 51 besprochen hatten, bleibt Carter im Labor selbst. Und das bringt auch alle anderen dazu, im Labor zu bleiben, die eigentlich in den Nebenraum gehört hätten. Zum Beispiel Fred Clemson, alias Heinz Krüger, der Attentäter aus den Comics und aus dem Film. Als er losschlägt, erschießt er Erskine nicht, sondern sprengt ihn in die Luft. Er erschießt stattdessen Colonel Phillips, die Rolle von Tommy Lee Jones im Film. Damit nicht genug, hüpft auch Steve wieder aus dem Tank, in dem er das Serum und die Vita-Strahlen abbekommen hätte. Aber Clemson schießt auch auf ihn und stiehlt eine Fiole des Serums. Peggy erschießt daraufhin Clemson. Das Problem, das Experiment war bereits in vollem Gange. Es muss jetzt fortgesetzt werden, sonst haben die Alliierten 60 Millionen Dollar in den Sand gesetzt, ohne irgendwas dafür vorweisen zu können. Woraufhin Peggy spontan selbst in den Tank klettert. Howard Stark bekommt zwar den ausdrücklichen Befehl, den Vorgang nicht zu starten, aber er macht es trotzdem. Und wir erfahren jetzt, dass die Schmerzen, die ein Testsubjekt erdulden muss, offenbar mit Menstruationskrämpfen vergleichbar sein müssen. Denn Steve im Film hatte laut aufgeschrien, sodass Erskine schon kurz davor war, den Versuch abzubrechen. Bis Steve schrie, sie sollen weitermachen. Naja, und Peggy schreit gar nicht erst auf.
Ja.
Der Rest der Transformation ist wirklich Frame für Frame aus dem Film übernommen. Dann öffnet sich der Tank und Peggy kommt mit She-Hulk-Proportionen raus. Aber ihr Vorgesetzter, ein John Flynn, will sie nicht an die Front schicken, weil sie ein Mädchen ist. Naja, es war 1943. Da war es tatsächlich noch undenkbar, Frauen an die Front zu schicken. Also von Mythenfiguren wie Walküren und Amazonen und von Einzelfällen wie Mulan oder Johanna von Orleans mal abgesehen, hatten Frauen in historischen Kriegen immer nur eine unterstützende Funktion. Sie durften Wasser verteilen, Munition verteilen, Kanonenrohre auswaschen und sonst mussten sie halt in den Kasernen bleiben. England hatte zwischen den Weltkriegen eine Women's Royal Air Force und einen Women's Royal Naval Service, deren klassischem Look mit Barett und Mantel auch die Peggy Carter aus den Comics nachempfunden war. Aber an der Front, damals undenkbar. Colonel Flynn wird übrigens gesprochen von Bradley Whitford aus Get Out und Cabin in the Woods. Peggy ist frustriert. Steve, der seine Schusswunde überlebt hat, versucht sie zu trösten. Immerhin muss sie nicht für die USO in einem bekloppten Kostüm die Soldaten in Europa motivieren.
Haha, wer wird denn sowas machen?
Andere Elemente aus dem Film laufen genauso ab wie dort. Auch hier stiehlt Johann Schmidt den Tesseract in Tönsberg. Und das ist natürlich nicht Hugo Weaving, aber immerhin Ross Marquand, der den Skull in Infinity War imitiert hatte. Neben ihm und Josh Keaton, der in diversen Animationsserien und Videospielen Scott Lang, Hal Jordan oder Peter Parker gesprochen hat und der in dieser Folge Chris Evans als Steve Rogers ersetzt, wurden übrigens alle größeren Rollen von ihren SchauspielerInnen aus dem MCU übernommen.
In der deutschen Fassung sind es übrigens größtenteils wirklich die Originalsynchronstimmen.
Okay, das ist cool.
Du hast bei Steve zum Beispiel auch wirklich quasi die Synchronstimme von Chris Evans.
Ah, ja, ja, sinnvoll, gut. Wenn du die kriegst, wieso solltest du das nicht machen?
Ja, es ist, glaube ich, einfacher, einen Synchronsprecher von Chris Evans zu bekommen als Chris Evans selber. Also, ich meine, sie haben Chris Evans bekommen, oder? Nee, haben sie nicht.
Nicht für diese Folge.
Okay, nicht für diese Folge, aber ne, Synchronsprecher zu bekommen ist einfacher als den Schauspieler.
Ja. Als Reaktion darauf will Peggy jetzt nach Europa und Hydra aufhalten. Und Howard Stark unterstützt sie. Er gibt ihr ein Kostüm, das tatsächlich für USO-Auftritte gedacht war, das er allerdings ein bisschen modifiziert hat. Und ja, es ist ein bisschen doof, dass diese feministische Aussage, dass die starke Frau jetzt endlich selber ihr Schicksal in die Hand nimmt und sich nicht länger von dem Colonel zurechtweisen lässt, jetzt so etwas wie die Erlaubnis von Howard Stark braucht, bevor sie wirklich als Heldin aktiv werden kann. Aber es ist halt auch nötig, damit wir irgendjemanden haben, der ihr die Ausrüstung gibt und damit wir vorbereiten können, was später noch mit Steve Rogers passiert. Trotzdem etwas unglücklich vielleicht. Und den Vibranium-Schild bekommt sie auch, allerdings im Union Jack statt im Stars and Stripes Look.
Das habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden.
Warum?
Weil Steve ihn ja nur bekommt, weil er ihn haben möchte.
Ja.
Ich verstehe es halt wirklich nicht, warum sie jetzt unbedingt das Schild haben muss und nicht irgendwie was anderes.
Einfach nur, weil es ein cooles Visual ist, dass da jetzt die UK-Fahne drauf ist.
Ja, aber ne, wenn man bedenkt, dass Steve ihn ja wirklich nur bekommt, weil er ihn haben wollte. Und sie bekommt ihn jetzt einfach so.
Vielleicht hat Howard aber auch einfach nur einen ausgewählt, von dem er dachte, dass er zu ihr passen würde.
Ja, gut.
Und da war dieser runde Schild vielleicht einfach etwas eleganter als diese klobigen Dinger, die sie eigentlich Steve noch aufdrücken wollten.
Mhm.
Vielleicht hängt das aber auch irgendwie mit diesen anderen What-If-Folgen zusammen, denn da scheint es ja noch ein Crossover zu geben. Und wir wissen, T'Challa wird anstelle von Peter Quill entführt.
Mhm.
Also ist auch in Wakanda irgendetwas anders abgelaufen. Und so springt What If jetzt zum Brandenburger Tor. Die Nazis kutschieren gerade Arnim Sola durch Berlin mit einer Kassette auf dem Schoß, in dem der Cosmic Cube schlummert. Aber auf der Quadriga, neben der Siegesgöttin Victoria, wartet schon Peggy Carter. Sie springt runter und stellt sich den ersten Nazis in den Weg. Die versuchen sie zu überfahren, aber sie suplext einfach den Wagen.
Wenigstens kein Zug.
Ja.
Wenn du weißt, was ich meine.
Meinst du nicht den Zug später, wo Bucky runterfällt, oder?
Nein, ich meine in Final Fantasy.
Oh.
Weil da kann man einen Zug suplexen.
Ja, stimmt. Auch die Nazis in einem Laster dahinter oder in Motorrädern mit Beiwagen halten nicht länger durch. Sie boxt und kickt und wirft mit Motorrädern um sich und auch der Schild kommt zum Einsatz. Einer der Nazis macht sich darüber lustig, dass sie eine Frau ist und sie macht ihn extra gründlich fertig.
Oh ja.
Dann öffnet sie die Plane des Lastwagens, Sola sieht sie und sagt, Scheiße. Wieder in Amerika legt Carter Colonel Flynn den Tesseract auf den Tisch und schlägt vor, wenn sie als Agentin nicht ins Feld ziehen darf, dann kann er sie ja befördern. Captain klingt gut. Stark bekommt den Tesseract und er hat auch schon was damit vor. Er macht Steve Rogers doch noch bereit, aktiv in den Krieg einzugreifen. Und da gibt es tatsächlich ein Gegenstück in den Comics.
Aha.
Die Miniserie Bullet Points von Joe Michael Straczynski und ich glaube Tommy Lee Edwards, die kam, ja, lass die mal so 2003, 2004 ungefähr rausgekommen sein. Und das war im Endeffekt ein What-If, das sich über 5 Hefte hingezogen hatte.
Wow.
Was, wenn der Attentäter nicht nur Erskine erschossen hätte?
Sondern noch Howard Stark.
Nee.
Nee.
Sondern einen kleinen GI, der mit im Raum war. Ein junger Mann namens Benjamin Parker. Und dieser Attentäter ist halt ein bisschen früher dran, der erschießt Erskine und Ben Parker, bevor Steve Rogers das Serum bekommt. Und damit kann Steve Rogers nicht zu Captain America werden. Und stattdessen wird er dann zu Iron Man, schon im Zweiten Weltkrieg. Ohne Ben Parker hat aber auch der junge Peter Parker Jahre später oder Jahrzehnte später nicht diese Vorbildfunktion, die er eigentlich hätte.
Mhm.
Und dieses ganze Verantwortungsgefühl hat er nicht. Das heißt, Peter wird zu einem dreckigen kleinen Punk, der dann im Testgelände von Nevada rumsitzt, als die Gamma-Bombe hochgeht. Und Peter wird zum Hulk.
Ach du Scheiße.
Und Banner wird dann daraufhin später zu Spider-Man.
Was?
Und Reed Richards wird der Chef von S.H.I.E.L.D. Also das ist halt wirklich so ein etwas konstruiertes. Wenn Ben Parker damals gestorben wäre, dann wäre alles anders gekommen.
Wie heißt das?
Bullet Points.
Okay.
Und dass Steve Rogers jetzt hier zu einem Iron Man wird, oder Hydra Stomper, wie sie ihn nennen, das finde ich halt erinnert an Bullet Points. Dass Steve Rogers jetzt quasi zu Iron Man wird, kommt zu einem denkbar guten Zeitpunkt. Denn auch in dieser Zeitlinie wurde Buckys Einheit von den Nazis gefangen genommen. Peggy dringt in den Nazi-Stützpunkt ein, den Steve im Film gestürmt hatte. Sie befreit die Geiseln, darunter auch Dum-Dum Dugan von den Howling Commandos, und auch der wird von seinem Schauspieler aus dem Film gesprochen, Neil McDonough. Bucky wird natürlich auch befreit und er wird gesprochen von Sebastian Stan. Dann kommt Steve als vom Tesseract angetriebener Iron Man, wie gesagt genannt Hydra Stomper, und zusammen besiegen sie ein paar Nazi-Panzer. Es folgt eine Montage, in der Peggy einen Nazi nach dem anderen bewusstlos kloppt und in der sich Flynn als verantwortlich für das ganze Unterfangen ausgibt. Ja, ja, das war meine Idee von Anfang an gewesen, natürlich, ja, ja, ja.
Ich finde Filme und Serien eh immer gut, wo Nazis auf die Fresse bekommen.
Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass Hitler hier nicht die Kauleiste neu gezimmert bekommt.
Oh, das wäre ein Traum.
Hm.
Aber mal zu was Schönem.
Okay.
Diese komplette Kampfmontage, ne? Wie geil ist die bitte?
Das ist wirklich der Moment, wo der Animationsstil seine Stärken ausspielt.
Ja.
Diese virtuelle Kamera, die du halt wirklich durch elendig lange Single-Takes durchjagen kannst und dann fliegt die durch irgendwelche Fenster durch und verfolgt Peggy durch alle möglichen schmalen Flugzeugteile, denn der Kampf verlagert sich jetzt vom Boden in die Luft. Also das ist schon wirklich beeindruckend.
Oh ja.
Ich bin noch nicht hundertprozentig warm mit dem Stil als solches, aber was der hier ermöglicht, das ist halt schon wirklich viel wert.
Also ich mag den Stil. Also ich habe halt durch die neue DuckTales-Serie angefangen, auch wenn ich den Stil nicht mag, Serien nicht danach zu beurteilen. Und mir gefällt er tatsächlich.
Also DuckTales 2017 gefällt mir besser.
Okay.
Also das hier, das ist nicht wirklich Uncanny Valley. Also es wäre nicht automatisch besser, wenn es weniger detailreich oder mehr detailreich wäre. Aber ich glaube, ich bin einfach gewohnt, dass die Leute im MCU so eine gewisse Schwere haben. Mhm. Also so eine, ich möchte jetzt nicht sagen eine Haptik, weil du ja die Figur nicht berühren kannst, aber mir fehlt da irgendwie noch so eine Komponente. Das ist mir zu flach.
Ja, ich weiß, was du meinst. Mir gefällt's trotzdem.
Ja, also schlecht ist es nicht, aber es hat mich noch nicht so ganz.
Mhm.
Ohne den Tesseract ist der Red Skull übrigens zu einem Plan B übergegangen. Magie. Und er plant, eine Kreatur aus einer anderen Dimension zu beschwören. Peggy und Steve unterhalten sich an einem ruhigen Abend. Sie freut sich, endlich Gehör zu finden. Und die beiden küssen sich fast zumindest. Denn dann kommt Stark dazwischen und Bucky auch. Sie starten schon wieder zu einer neuen Mission. Der Zug, der im Film Sola transportierte, soll in dieser Version hier den Red Skull persönlich durch die Gegend fahren. Captain Carter und ihr Team entern den Zug und Bucky haut es fast in die Tiefe. Peggy packt ihn und er sagt, "Thanks, you almost ripped my arm off."
Ich find's super, diese ganzen Referenzen.
Das ist mir teilweise zu gezwungen, weil in dieser Welt hat er eigentlich keinen Anlass, das zu sagen.
Ja, das stimmt auch wieder.
Steve ist als erstes im Inneren des Zuges, aber das ist eine Falle. Alle Waggons explodieren. Steve scheint tot. Und eine Lawine begräbt ihn unter sich. Carter verhört daraufhin Sola. Der verrät ihr, was Red Skull vorhat und wo er es vorhat. Castle Krake.
Ich mag dieses Gespräch übrigens. Ich werde ihm niemals verraten, was ich weiß. Hm. Er hat mir alles verraten, was er weiß.
Ja, Klassiker. Und Carter dringt in das Schloss ein, unterstützt von den Howling Commandos. Der Skull hat in der Zwischenzeit den Hydra Stomper unter dem Schnee ausgegraben und ist jetzt im Besitz des Tesseracts. Und den nutzt er jetzt, um ein Wesen voller Tentakel zu beschwören. Das ist wahrscheinlich das MCU-Gegenstück zu Shuma-Gorath, ein Lovecraft-inspiriertes Ungetüm, mit dem sich für gewöhnlich Dr. Strange herumschlägt. Das Viech kennt man auch aus Marvel vs. Capcom.
Ja, daher kenne ich es.
Hm? Shuma-Gorath kennt aber keine Loyalität zu Johann Schmidt und zerquetscht ihn als erste Handlung. Woraufhin Steve verlangt, dass man ihn zurück in die Hydra-Stomper-Rüstung steckt. Ohne den Cube muss die von einem Generator aufgeladen werden. Peggy schnappt sich in der Zwischenzeit ein Schwert und greift die Tentakel direkt an. Doch die Monstrosität packt sie und zieht sie Richtung Portal zu seiner Heimatdimension. Zum Glück ist Steve zur Stelle und stompt die Hydra.
Haha.
Das Monster stößt einen markerschütternden Schrei aus und das ganze Schloss erbebt. Und dann schiebt sie die Kreatur mit ihrem Schild zurück in das Portal. Steve kommt dazu und sagt, nein, du schuldest mir noch eine Tanzstunde. Und sie sagt, ja, Samstagnacht. Und verschwindet mitsamt der Bestie im Portal, das sich hinter ihr schließt. Dann öffnet es sich wieder. Heraus kommen einzelne abgehackte Tentakelstücke. Aber da ist nicht Steve, der auf sie wartet, sondern Nick Fury und Hawkeye. Wir sind im Projekt Pegasus. Der Krieg ist seit fast 70 Jahren beendet. Sie hat die Welt gerettet. Aber zu welchem Preis? Also vielleicht sähe jede Zeichentrickversion von diesen Figuren irgendwie merkwürdig aus, weil wir das andere so gewohnt sind. Aber ich bin halt noch immer nicht hundertprozentig an Bord. Mhm. Also ich werde mir den Rest auf jeden Fall angucken und ich finde es auch nicht schlecht, aber mir fehlt halt irgendwie die Tiefe, glaube ich.
Okay.
Inhaltlich war es okay. Hauptsächlich Setup dafür, dass sie halt später nochmal auftauchen soll. Und wo die gesamte Reise hingeht, das werden wohl erst die folgenden Episoden zeigen.
Ich bin sehr, sehr gespannt.
Ich bin gespannt, aber ich muss auch sagen, bei den Realserien war ich heißer. Also WandaVision, da war ich ja richtig gehypt. Falcon and the Winter Soldier, ja, hat Spaß gemacht. Und bei Loki wollte ich halt hauptsächlich wissen, wohin die Reise ging.
Ja.
Bei What If guck ich's mir an. Aber ich hänge noch nicht so mit dem Herzen dran. Vielleicht kommt das aber noch. Dann macht es gut bis nächste Woche. Dann besprechen wir Folge 2.
Genau.
Und dazwischen kommt halt noch die ein oder andere Episode dazu.
Bis dann.
Bis dann.